Und guten Tag und einen wunderschönen. Ich begrüße Sie zur 27. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Heute einmal eine Ausnahme. Die Ausgabe besteht nur aus einem Vortrag, den ich Anfang November 2023 auf dem Schweizerischen Bibliothekskongress gehalten habe. Thema war, beziehungsweise hier im Podcast ist, hat die Bibliothek einen demokratischen Kern? Ich habe die Aufnahme ein wenig geschnitten, aber eigentlich nur, um viele Äs und Ms rauszunehmen. Grundsätzlich sollte sie auch ohne die dazugehörigen Folien hörbar sein. Aber wer diese Folien sucht, findet sie auf der Homepage der Konferenz beim Schweizerischen Bibliotheksverband bibluswiss.ch und auf büro-für-bibliothekswissenschaft.de verlinke ich sie auch. Man muss sich jetzt vorstellen, dass ich da in Zürich im Raum stand und manchmal auf die Folien gedeutet habe. Oder beispielsweise erwähne ich einmal das Pestalozzi-Haus in Zürich. Das ist heute die Filiale Altstadt der Pestalozzi-Bibliotheken, also der öffentlichen Bibliotheken der Stadt Zürich. Da deute ich dann so ungefähr in Richtung Altstadt vom Kongresshaus aus gesehen. An sich finden sich im Vortrag ein paar Verweise auf Zürich. Das lag einfach am Konferenzort. Und noch für die Nichtschweizerinnen, am Ende verweise ich auf Alain-Berset. Das ist einer der 7 BundesrätInnen, also der Regierung der Schweiz. Er ist einer der bekanntesten von ihnen und wird Ende 2023 zurücktreten. Alle BundesrätInnen fahren immer zum Schweizerischen Nationalfeiertag, also am 1. August, durch die Schweiz und halten dann in verschiedenen Orten mehr oder minder salbungsvolle Reden. Mehr muss man eigentlich dazu nicht wissen. Ansonsten endet diese Ausgabe mit dem Ende des Vortrags selber. Deshalb verabschiede ich mich hier schon mal und hoffe, Sie auch bei den folgenden Ausgaben zu hören, wo es dann wieder um aktuelle Studien aus der Bibliothekswissenschaft gehen wird. Bis dahin, stay by.
Das Thema meines Vortrages heute: Hat die Bibliothek einen demokratischen Kern? Ist sie von sich aus offen? Ich springe einfach mal rein. Sie werden sehen, es ist heute viel Text, aber das ist mein Trick. Sie versuchen mitzulesen, ich rede schneller. Mal gucken, wer als erstes ankommt. Also, die Grundfrage meines Vortrages: Hat die allgemein öffentliche Bibliothek einen demokratischen Kern? Ich habe es schon mal eingegrenzt. Ist meines Erachtens deswegen relevant, weil es relativ oft in der bibliothekarischen Literatur, in Strategiepapieren vertreten wird. Hier vor allem in allgemein öffentlichen Bibliotheken, oder in Deutschland würde man öffentliche Bibliothek sagen, Österreich öffentliche Bücherei. Und sie wird da oft vertreten und sie hat offenbar auch Überzeugungskraft, ansonsten würde sie nicht so oft wiederholt werden oder auch gesagt werden, wir sollten das machen, wir wollen das tun und so. Aber, das können Sie sich vorstellen, deswegen mache ich den Vortrag, ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen. Erstens, also allerdings, ne, was hier so ein bisschen meine Grundfragen sind, falls es stimmt, dass die allgemein öffentliche Bibliothek einen demokratischen Kern hat, also wenn man sagen kann, die Bibliotheken sind grundsätzlich demokratische Einrichtungen, ne, also Zirkelschluss gerade, wenn es stimmt, dann ist es tatsächlich so, weil sie eine Bibliothek sind, sind sie auch grundsätzlich eine demokratische Einrichtung. Und man kann darauf vertrauen, dass sich dieser Kern in gewisser Weise irgendwie durchsetzt. Egal, was man in der Bibliothek macht, man kann die Bibliothek einsetzen, weil sie demokratisch ist. So, ne? Und man kann sich auch auf diesen Kern stützen. Und mein Thema heute hier bei diesem Vortrag ist, ich möchte gerne mal überprüfen, ob diese oft vertretene Überzeugung tatsächlich stimmt. Und Sie können sich schon vorstellen, ich habe die Vermutung, es ist komplizierter, als so einfach sagen zu können, die Bibliothek hat einen demokratischen Kern oder ist eine demokratische Einrichtung. Okay, zur Agenda. Ne, was ich mit Ihnen machen möchte ist, ich habe erstmal die Grundfrage gezeigt, ich will tatsächlich zu meiner Überprüfung als Empirie die Bibliotheksgeschichte heranziehen, weil ich denke, da haben wir die Empirie, die diesen Kern tatsächlich überprüfen kann. Ich werde Ihnen gleich was erzählen, kurz warum ich das mache und wie ich noch Eingrenzung mache und dann habe ich 3 Zeitpunkte gewählt aus der Geschichte, aus der Bibliotheksgeschichte, aus dem Dachraum, die ich mit Ihnen gerne kurz anschauen möchte. Und anschließend möchte ich dann die Ergebnisse ableiten. Warum Bibliotheksgeschichte als Empirie? Also die Grundidee, schräg gestellt, hier auf der Folie, wenn die Bibliothek die Bibliothek tatsächlich einen demokratischen Kern hat, dann müsste sich das tatsächlich über die Jahrzehnte, die wir öffentliche Bibliotheken haben oder allgemein öffentliche Bibliotheken haben, tatsächlich auch zeigen. Deswegen kann man das an der Bibliotheksgeschichte überprüfen. Also wir können empirisch quasi gucken, wie war es denn Anfang des 20. Jahrhunderts? Wie war es denn in den 1960er Jahren? war die Bibliothek da demokratisch? Gibt es diesen Kern tatsächlich? Ne? Und die These wäre halt falsifiziert, falls wir sehen würden, sie war es nicht immer. Ich habe so ein paar Einschränkungen gemacht, die kommen gleich nochmal wieder. Ich werde nicht über die Diktaturen reden, weil das wäre zu einfach zu sagen, hier die Nazis haben das auch gemacht, deswegen ist es nicht demokratisch. Ne? Wir gucken tatsächlich demokratische Zeiten an. Ich werde mich auf den Dachraum beschränken, weil das Bibliothekswesen sich halt in sehr nationalen Gleisen bewegt und dann, wenn man aus dem Dachraum hinausschaut, noch unterschiedlicher wird. Also die französische Bibliothek, nochmal ganz andere Probleme und so. Ich werde so ein bisschen zusammenfassen. Also die Bibliotheken hießen, das kann ich auch gleich sagen, über die Jahrhunderte unterschiedlich. Ich nenne die jetzt einfach alle immer allgemein öffentliche Bibliothek, auch wenn sie anders, also zeitgenössisch anders hießen. Und wir haben das Problem demokratischer Kern, ist schnell gesagt, aber undefiniert. Ich verstehe hier jetzt in diesem Vortrag erstens unter demokratischen Kern erstens Zugang zu Medien für alle Personen aus der Bevölkerung, zweitens Bibliotheken als öffentliche, also staatliche Aufgabe, drittens mit dem Streben, Personen möglichst viel Mitbestimmung bei der Auswahl und Nutzung von Medien zu überlassen und viertens Unterstützung demokratischer Prozesse zu geben. Das Vorgehen habe ich jetzt schon angedeutet. Ich werde unterschiedliche drei Zeitpunkte durchschauen. Ich werde nach dem demokratischen Kern schauen und danach in der Ableitung gucken, ob die These stimmt oder nicht stimmt. Beschränkungen, wir gucken nur drei Zeitpunkte an, weil wir hier nur Beschränkungen haben. Man könnte das noch schön auskleiden. Wir gucken über das lange 20. Jahrhundert, also Anfang des 20. Jahrhunderts bis lange 20. Jahrhundert. Wir gucken den Dachraum gesamt an. Natürlich kann man das nochmal nach den unterschiedlichen Ländern verteilt angucken. Und, das habe ich auch gesagt, die Bibliotheken hießen früher auch mal Volksbücherei oder so. Bei mir heißen sie jetzt einfach alle allgemein öffentliche Bibliotheken. Okay. Erster Zeitpunkt, 1916. Sie sehen am Anfang immer ein Bild aus einer Fachpublikation und was die Leute damals interessiert hat. Also unsere Vorgängerin im Bibliothekswesen. 1916, ne? Wenn Sie 1916, ich weiß, das Erste Weltkrieg, aber stellen Sie sich vor, Sie gehen hier durch Zürich, was Sie haben, sind Lesehallen und Volksbüchereien. Und diese Lesehallen und Volksbüchereien werden von Vereinen betrieben. Vereinen mit eigenen Interessen und Vorstellungen. Ja? Leute sagen, ich gründe einen Verein, weil ich möchte eine Lesehalle betreiben oder ich möchte eine Volksbücherei betreiben. Und diese Vereine sind teilweise lose für sich frei, teilweise sind sie angegliedert an den damals zeitgenössischen, stark verbreiteten, sagen wir mal, politischen Bewegungen, die damals hier besser, härter organisiert waren, als sie das heute noch sind. Sie haben diese, also ich habe eine Unterteilung, diese Unterteilung finden Sie halt immer wieder. Sie haben die Bibliotheken, die sich zur Volksbildungsbewegung beziehen, drauf bekennen, sich organisieren. Das sind größtenteils Vereine, die sich dann als bürgerlich bezeichnen oder bürgerlich bezeichnet werden. Oft evangelisch, merken Sie gleich die Abgrenzung. Das heißt nicht unbedingt von der evangelischen Kirche, aber aus dem evangelischen Milieu betreut. Da zählen auch relativ viele Fabrikbibliotheken zu, die so von philanthropischen Fabrikbesitzern betrieben werden. Ne? Daneben die Arbeiterbibliotheken aus der sozialistisch-sozialdemokratischen Ägide, viel mehr verbreitet als man denkt, überall wo es Arbeiterbewegung gab, überall wo es die sozialdemokratischen Parteien oder kommunistischen Parteien später waren, wo Gewerkschaften waren, gab es Arbeiterbibliotheken. Gleichzeitig die katholischen Volksbüchereien, aus der organisierten katholischen Bewegung heraus organisiert. In Deutschland, in Österreich wäre das der Borromäusverein gewesen, bis auf in Bayern ist es wieder anders. Und in der Schweiz war es vor allem der katholische Pressverein, unter dem die organisiert waren. Und daneben gibt es zahlreiche kleinere Richtungen. Also ich suche jetzt schon seit Jahren nach jüdischen Volksbüchereien. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Katholiken Volksbüchereien haben, aber im Judentum nicht. Und es gibt zahllose lokale Vereine, die einfach gesagt haben, ich mache jetzt eine Bücherei. Und daneben gewerbliche Leihbibliotheken, haben Sie bestimmt auch gehört, Bibliotheken, wo Sie gegen Geld Medien ausleihen können. Die Grundüberzeugung, die alle diese Bibliotheken oder Lesehallen 1916 teilen im Dachraum, sind, diese Bibliotheken sind Thekenbibliotheken. Das heißt, die Medien stehen hinter einer Theke, an der Theke stehen der Bibliothekar, die Bibliothekarin, die Leserinnen kommen herein, müssen auswählen, was sie haben wollen, müssen sich beraten lassen, kriegen das Medium erst dann. Ne? In kleinen Dörfern sind es Bibliotheksschränke, aber auch der Bibliothekar hat den Schlüssel, ohne Schlüssel kommen sie nicht an die Bücher. andere Überzeugung, die alle diese teilen, egal aus welcher Richtung sie kommen, ist, Lesen hat einen direkten Einfluss auf den Menschen. Die Menschen müssen dazu erzogen oder werden lernen, wie sie richtig lesen. Und richtig lesen heißt, sehen Sie ja da, keine schlechte Literatur, nicht zu viel auf einmal, genau. Ne? Lieber ein Buch fünfmal lesen wie die Bibel, als fünf Bücher auf einmal. Also ich wäre ein schlechter Leser, Sie vielleicht auch. Ja? Und die Aufgabe, die alle Büchereileitungen haben, ist dann auszuwählen, die Literatur, die gut ist, und die Leserinnen zu leiten. Ne? Also Büchereien haben da 1916 eine explizite Bildungsaufgabe. Wobei die Bildungsaufgabe sich auch immer darauf bezieht, ist es eine Arbeiterbibliothek, dann wird zum Sozialismus erzogen, ist es eine katholische Bibliothek, dann wird zur Apologetik erzogen. Ja? Und die Hauptdiskussion in der Literatur sehen Sie da 1916, was ist gute Literatur, wie vermittelt man sie an die Leserinnen? Wie lernt man die Literatur zu bewerten? Das heißt tatsächlich, die Bibliothekare und Bibliothekarinnen 1916, gibt es die dann schon, lesen relativ viel Bücher und die Besprechungen in der bibliothekarischen Literatur beziehen sich auch darauf, ist dieses Buch gut, kann man es gut einsetzen, damit die Leute lesen lernen. Ne? Das war das Besprechungswesen in Zeitschriften. Es gab die Diskussion, sollen Bibliotheken Aufgabe der Gemeinden werden? Und heute würde man sagen, ja, klar, ne, die Gemeinden sollen diese Aufgaben übernehmen. Damals genügend Gegenstimmen, gerade aus den politischen Bewegungen. Die Arbeiterbibliothek muss in der Hand der Arbeiter bleiben, die katholische Bibliothek in der Hand der Kirchgemeinde. Ne? Und was Sie jetzt hier sehen, ne, Überprüfung der These, ist keinerlei Demokratie. Sie haben also die Bibliothek, hat eigentlich keine Richtung dazu, wie wir wollen alle Literatur an möglichst alle Leserinnen vermitteln, sondern es geht um bestimmte Leserinnen, von denen man ausgeht, dass man sie erziehen muss, dazu gut zu lesen. Wer das ist, ist unterschiedlich, je nach politischer Richtung und je nach Verein. Aber Sie haben keine Idee, wir unterstützen jetzt zum Beispiel das eigenständige Lesen, sondern es geht darum, wir erziehen die Leute. Ne? Okay, wir können es nachher noch diskutieren. Ich springe jetzt so zum Anfang der 1930er Jahre. Ne? 1930. Wenn Sie 1930 dann durch die gleichen Straßen gehen, ist es so, dass die meisten Volksbüchereien weiterhin von Vereinen betrieben werden. Das hat sich dann 1930 nicht groß geändert, aber es gibt eine wachsende Anzahl von Gemeinden, die Büchereien entweder selber betreiben, und das sind vor allem große Städte. Na, also in der Literatur finden Sie immer Verweise auf Berlin-Charlottenburg, die hatten dann ein neues Gebäude, Berlin-Rixdorf, dann umbenannt in Neukölln. So, ne? Also große, ja, wenn wir hier gerade in Zürich sind. Das Pestalozzi-Haus wird danach geplant und dann gebaut in den 30er Jahren. Genau, richtig. Einige Gemeinden, vor allem große, haben dann explizite Büchereigebäude gebaut. Die ersten Gemeinden haben auch angefangen, zum Beispiel Düsseldorf, Leipzig, Netze von Büchereien zu planen. Aber selbst wenn Sie da hingehen, zum Beispiel nach Leipzig, haben Sie ein gut geplantes Netz von Bibliotheken versucht, so über die Stadt zu verteilen. Aber die Stadt, also es gibt dann immer so Texte darüber, dass die Stadt so, die Bevölkerung sich nicht vollständig über die Stadt verteilt, sondern an bestimmten Orten lebt und sowas muss man alles planen. Und gleichzeitig haben sie in Leipzig Arbeiterbibliotheken, katholische Bibliotheken, Vereine, die Bibliotheken betreiben. Ne? Und es gibt dann noch andere Sachen, die Lesehallen verschwinden nach und nach und werden langsam in die Büchereien integriert, also immer mehr werden in Büchereien tatsächlich auch Leseplätze eingerichtet, das war 1916 noch nicht, in den 1930ern finden sie das, ne? Und daneben, das gewerbliche Leihbüchereiwesen existiert wunderschön einfach weiter. Und wir haben die ersten Erhebungen dazu, wie viele Personen erreicht werden von den Volksbüchereien. Aber das sind dann fast immer nur die Volksbüchereien, die direkt von den Gemeinden betrieben werden. Und Sie sehen da rund 3% der Bevölkerung. 3% der Bevölkerung, weit unter der Zahl, was heute öffentliche Büchereien, Bibliotheken erreichen. Na? Die Ausbildung der Bibliothekarinnen wird langsam professionalisiert. Das heißt bei der Professionalisierung auch, dass man sich in der Bibliothek oder in der Bibliothekswelt auch mehr darüber Gedanken macht, was sollte eigentlich der Kern der Bibliothek sein? Was ist unsere Aufgabe? Nicht nur alle können selber bestimmen, sondern es gibt Leute, die sagen, die Aufgabe der Bibliothek ist das und das. Und andere widersprechen. Also es gibt da richtig schöne Streitigkeiten. Das gibt es heute ja nicht mehr groß. In den 1930ern war das noch gut aufgeladen, ne? Und was relevant ist für unsere Geschichte, ist auch, dass in den 20ern angefangen wird, Beratungsstellen für Volksbüchereien zu gründen. Also die hießen damals Beratungsstellen für Volksbüchereien. Das, was wir heute als kantonale Fachstelle kennen oder als Büchereibeauftragte, Bibliotheksbeauftragte, das hat da quasi ihre erste also ihre erste Ausprägung. Und was relevant ist, ist halt vielleicht auch, dass die in diesen Beratungsstellen, nicht in den Bibliotheken selber, sondern in diesen Beratungsstellen dann auch tatsächlich erste quasi Karrieren möglich werden. Also Leute können in die Bibliothek gehen und sagen, ich bin Bibliothekar, ich bin Bibliothekarin oder Bibliotheksberater, das ist meine Karriere, damit verdiene ich genug Geld, um so in den Mittelstand zu kommen. Na? Relevant auch, stimmt. Dieses professioneller Werden gilt nicht nur für die öffentlichen Gemeindenbibliotheken, sondern auch für die der Arbeiterbibliotheken, Borromäusverein oder so, oder Pressverein. Die Aufgaben der Bibliotheken werden tatsächlich erweitert, aber Sie sehen hier an der Liste, die Erweiterung findet nicht hin statt zu mehr Öffentlichkeit, mehr Leute zu erreichen, sondern sie findet vor allem dahin statt, dass man, was heißt gutes Lesen, wie lernt man gutes Lesen erweitert, indem man zum Beispiel Veranstaltungsformen wie Vorleseabende organisiert, und sie waren so organisiert tatsächlich mit 5 Minuten lang Einführung, 10 Minuten lang das Gedicht lesen, 2 Minuten lang von der Schallplatte das hören, 5 Minuten lang das Lesen, so, Vorleseabende. Und das war die Aufgabe des Bibliothekars, der Bibliothekarin, diese Vorleseabende zu halten. Und es werden tatsächlich neue Medien in die Bücherei integriert. Oder in die Bibliotheken integriert. Ne? Also das ist was sie schon in den 1930ern haben. Da ging es auch nicht nur um Bücher, es ging auch um Musik, um Film und so. Auch wenn man dann immer noch, also nicht sofort alles hineingenommen hat, aber es hat sich immer damit auseinandergesetzt. Ne? Und es gibt dann in dieser einen Richtung, also in der die staatlich organisiert ist, die Volksbildungsbewegung wird immer mehr zu einer staatlich getragenen Einrichtung, also die Bibliotheken, die vorher der Volksbildungsbewegung zugezählt wurden, werden nach und nach vom Staat übernommen, weil das also auch gezielt quasi betrieben wird, die nennen sich dann immer neutral. Das ist ein Wort, das haben wir heute im Diskurs, wenn es darum geht, ist die Bibliothek demokratisch, haben wir das anders besetzt. Damals, wenn Sie die alten Texte lesen, heißt neutral immer Volksbildungsbewegung bzw. staatlich organisiertes Büchereiwesen, aber neutral heißt nicht unbedingt alle dürfen, es ist offen, sondern neutral heißt eigentlich dieser evangelische geprägte Standpunkt darüber, wie die Gesellschaft organisiert werden soll. Ne? Und alles andere wird gebundene Büchereiarbeit genannt. Also das haben Sie hier in dem Dokument, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, gesehen. Die Katholiken und die neutrale Volksbildungsarbeit, das bezieht sich genau darauf. Und innerhalb dieser Bewegung gibt es einen Richtungsstreit, da streitet man sich dann darum, wie kann man die Menschen erreichen. Aber nicht unbedingt, wie kann man alle Menschen erreichen, sondern wie kann man die richtigen Menschen erreichen, was ist die Grenze dessen, welche Literatur wir einsetzen können, wie kann man die Arbeit organisieren. Aber es geht immer noch nicht, darum, wie kann man alle Menschen erreichen oder wie kann man den Menschen die Möglichkeit bieten, einfach so an die Literatur zu kommen. Genau. Hauptdiskussion, immer noch, was ist gute Literatur und wie erreicht man Leserinnen? Die Literatur dann, die bibliothekarische Fachliteratur in dieser Zeit ist voll von so Fragen nach Soziologie, Psychologie und so weiter. Und es gibt Diskussionen darum, wohin man die Leserinnen erziehen soll. Also was sollen die am Ende werden? Und diese, also ich habe ja diesen Begriff Volkwerdung zitiert auf den Folien. Das ist zum Beispiel so ein pathetisch aufbeladener und dann später auch schwierig belasteter Begriff. Solche Begriffe werden in der Literatur hin und her geworfen. Okay, und jetzt springen wir in die 70er. Wir springen also erstmal über die Diktaturen hinüber, schwierigen Zeiten. Und also man könnte noch über die 50er reden, wenn man mehr Zeit hat. Sie sehen auch, ne? Was ist das Hauptthema? Comics in öffentlichen Bibliotheken? Immer noch ein heißes Eisen? Fragezeichen. Also, wenn Sie in den 70ern durch die gleiche Stadt gehen, durch der Sie 1916 oder 1930 gegangen sind, und die Stadt steht noch im Dachraum, das ist eine Schwierigkeit. Okay, aber nehmen wir mal an, das ist eine Schweizer Stadt. Oder Liechtenstein, ja auch. Genau, dann haben Sie erstens, reden wir dann über öffentliche Bibliotheken oder über allgemein öffentliche Bibliotheken, also der Name hat sich geändert und die öffentliche oder allgemein öffentliche Bibliothek ist in den 70ern dann Angelegenheit der Gemeinde. Das ist dann durchgesetzt und sehr klar. Die Gemeinden führen entweder selber die Bibliothek oder aber andere, zum Beispiel Büchereivereine, betreiben im Auftrag der Gemeinde die Bibliotheken. Aber es ist sehr klar, das Geld und der Auftrag kommt von der Gemeinde. Es ist also quasi jetzt öffentlich geworden. Die Bibliotheken der Bewegung existieren nicht mehr, habe ich da geschrieben. Das ist so teilweise richtig. Die katholischen Bibliotheken sind oft übergewandert und sind jetzt Bibliotheken, die im Auftrag der Gemeinde betrieben werden. Das haben Sie ja in der Schweiz, aber auch im süddeutschen Raum immer noch relativ verbreitet. Viele Arbeiterbibliotheken sind eingegangen. In Deutschland und in Österreich sind die auch durch die Nazis und im österreichischen Ständestaat quasi aufgelöst worden. Teilweise sind die aber auch einfach ins Büchereiwesen übernommen worden. Also wenn Sie wissen, wo, können Sie immer noch alte Bücherei, also alte Arbeiterbibliotheken finden, wo jetzt ja öffentliche Bibliotheken sind. Na? Und der Beruf Bibliothekarin existiert. Naja, es gibt eine geordnete Ausbildung, es gibt ein etabliertes Fachwissen, was Sie kaufen können in Buchform, bibliothekarisches Grundwissen und so. Es gibt eine etablierte Fachliteratur und man kann Karriere machen. Ne, was in den 30ern anfing mit den staatlichen Beratungsstellen und einigen großen Bibliotheken, wo man auf dem Chefposten quasi Karriere machen kann, können Sie jetzt als normale Bibliothekarin in Anführungsstrichen. Ne, Sie können sagen, ich studiere, ich lerne Bibliothekarin, ich bleibe das mein ganzes Leben lang. Und was in den 70ern auch haben, ist, dass die Bibliotheken sich dann gewandelt haben zu Freihandbibliotheken. Die allgemein öffentliche Bibliothek ist in den 70ern keine Thekenbibliothek mehr. In den 30ern ist es unterschiedlich. Wo Sie hingehen, ist es entweder eine Freihandbibliothek oder aber es ist eine Thekenbibliothek. Und es ist nicht unbedingt da, wo Sie vermuten würden, wo die Freihandbibliotheken sind. Also nicht immer da, wo es am demokratischsten ist. Genau, richtig. Die Beratungsstellen sind einigermaßen flächendeckend dann organisiert. Das sehen Sie natürlich nicht, wenn Sie durch die Stadt gehen, aber das gehört dazu. Und in den 70ern führen die Beratungsstellen, die Verbände, die Politik, die Wissenschaft Planung durch. Das war damals Thema. Ne? Bildungsplanung ist Thema gewesen. Bibliotheksplanung hat darauf aufgesetzt. Ne? Es gab schon Vorläufer, aber in den 70ern ganz massiv, wir planen die Bibliotheken. Wir gucken uns an, wo wohnen die Leute und planen dann, dass in der Mitte, da wo die meisten Leute wohnen, eine Bibliothek sein soll. Ne? Und das können Sie natürlich erst machen, wenn der Staat die Bibliotheken organisiert. Wenn die Vereine aus Spaß an der Freude sagen, wir machen das jetzt hier. Ne? Oder die Arbeiterbibliotheken sagen, wir machen das hier in den Arbeitervierteln, aber in den Villenvierteln, da kommt keine Arbeiterbibliothek hin. Das wird alles nach der Revolution übernommen, abgerissen und neu gebaut. Also, ne? Da geht es nicht. In den 70ern ist die Bibliothek Aufgabe der Gemeinde, dadurch kann man auch planen. Und in diesen 70ern, bei diesen Planungen, ist dann das neue Ziel, allen Menschen einen Zugang zu Bibliotheken ermöglichen. Da kommt zum Beispiel der Begriff der Literaturversorgung auf. Ne, man sagt, in der Fachliteratur wird geschrieben, Aufgabe der Bibliothek ist es, für Literaturversorgung zu sorgen. Dafür zu sorgen, dass alle Menschen genügend Literatur erhalten und die Literatur erhalten, die sie benötigen, um zum Beispiel im Beruf weiterzukommen. Ja. Die Hauptdiskussion, die Sie in der Literatur finden, ist dann, welche Funktion hat die Bibliothek neben der Leseförderung noch? Die Leseförderung bleibt als Thema bestehen, die verschwindet erst in den 90ern, frühen 2000ern aus der Literatur. Immer mehr Medien werden einbezogen, aber das habe ich Ihnen schon gesagt, das begann in den 30ern, in den 70ern ist es aber so, dass man nicht mehr sagt, soll man Comics haben, sondern es ist eher so, sind Comics noch ein heißes Eisen? Eigentlich nicht, es gab eigentlich keine offiziellen Stimmen, das gegen Comics. Es gab nur eine Praxis. Ne? Also in den Bibliotheken war es schwierig. Aber in der Literatur sieht es immer so aus, als wollten alle Comics haben. Ne? Und welche Aufgaben hat die Bibliothek in der sich demokratisierenden Gesellschaft? Das wurde damals auch gefragt. Ne? Soll sie unterschiedliche Meinungen darstellen? Welche Veranstaltungen soll sie durchführen? Soll sie einen Diskussionsraum bieten? Gerade an einem Ort, wo die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen... Soll sie einen Diskussionsraum bieten oder soll sie ein Ort sein, wo gesellschaftliche Auseinandersetzungen gerade nicht stattfinden? Das wurde da diskutiert. Ne? Brauchen wir Literatur, die sich widerspricht oder wollen wir lieber gar nichts zum Thema Atom haben, damit hier alle sich entspannen können? Kurz ein Bild aus den Bündner Bergen, damit wir so ein bisschen runterkommen. Das ist ein Segantini-Berg, falls Sie die Bilder von Segantini kennen, dann kennen Sie den Berg auch. Gut, also Ableitung. Erstens, das habe ich im Fazit schon gesagt, es gibt keinen demokratischen Kern der Bibliothek. Die Bibliothek ist immer von der Gesellschaft und den konkreten Bibliothekarinnen bestimmt. Ne? Und ich hoffe, bei diesem Parcours, bei diesem Ritt durch die Bibliotheksgeschichte haben wir das auch gesehen. Erst da, wo die Gesellschaft wirklich offener und durchlässiger wird, wird auch die Bibliothek zu einer offenen, öffentlichen Einrichtung. Als es noch viele verschiedene Bewegungen gab, die sich abgegrenzt haben in der Gesellschaft, war das nicht der Fall. als in den 30ern diskutiert wurde, ausprobiert wurde, wie kann man Demokratie leben, ne? Also in der Schweiz langsamer, aber dafür effektiver und sinnvoller und in Deutschland und Österreich dann mit dem Weg hin zur Diktatur, was man aber 1930 nicht wusste, war die Bibliothek auch noch nicht so richtig öffentlich, so ein bisschen öffentlich, ne? Und das sollte höchstwahrscheinlich hoffentlich klar geworden sein. Also der demokratische Kern existiert nicht. Die Bibliothek entwickelt sich mit der Gesellschaft mit. Und das gilt auch, da möchte ich, also das ist der Punkt, auf den ich hinweisen würde, das wird höchstwahrscheinlich auch gelten, falls die Gesellschaften sich antidemokratisch, autoritär weiterentwickeln werden. Ne? Wir wissen nicht, wo es sich hin entwickelt. Viele Leute hier im Raum, glaube ich, hoffen auf mehr Demokratie, mehr Offenheit. Jetzt aus einer historischen Perspektive kann man sagen, darauf kann man hoffen, aber darauf vertrauen kann man nicht. Außer man ist ordentlicher Marxist, ordentliche Marxistin, dann vertraut man natürlich darauf, dass der Weltgeist sich durchsetzt. Genau, richtig. Zweitens, das ist nicht ganz so klar geworden, aber ich will es trotzdem sagen, es gibt immer Entscheidungsräume, die ausgeführt werden müssen, in den Bibliotheken selber. Ne? Die Bibliothek einerseits, wie sie ist, also wie sie diskutiert wird, ist das eine. Welche grundsätzlichen Strukturen es gibt, wie die Gesellschaft drumherum ist, ist das eine. Das andere ist dann in der Bibliothek selber, was machen die Bibliothekarinnen? Und nur um das zu zeigen, habe ich Ihnen jetzt doch mal ein Beispiel mitgebracht aus der Diktatur. Also das ist jetzt ein Text von 1937, direkt mitten aus Berlin-Charlottenburg. Die Musikbücherei als Mittelstelle für Hausmusikpartner. Und was hier beschrieben wird, ist ein Angebot der Musikbücherei, also das ist in der öffentlichen Bibliothek, wo sich Leute, die gerne Hausmusik machen wollen, anmelden können mit ihrem Niveau. Das wird in einer Kartei gesammelt und dann werden die Leute mit dem gleichen Niveau eingeladen und man übt zusammen, hat meistens noch ein paar Vorträge und dann spielt man zusammen Hausmusik. Also die gut können, die ganz so gut können, nicht ganz und so. Und das ist ein Angebot. Wenn Sie das heute machen würden, könnten Sie gerne da dritter Ort dran schreiben oder Öffentlichkeit, bla bla bla. Ne? 1937 ist sehr klar, wenn Sie das machen in Berlin-Charlottenburg, wenn Sie jüdisch sind, dürfen Sie da nicht hin, wenn Sie sozialdemokratisch-kommunistisch waren, wenn Sie Scheel angeguckt, ne? Und das ist natürlich auch eingebunden in einer bestimmten, also einer bestimmten ideologischen Ausrichtung hin auf Volksmusik. C. Öffentliche Bibliotheken sind immer Teil der modernen Gesellschaft. Also seit wir die moderne Gesellschaft haben, seit Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts haben wir Bibliotheken und sie haben sich mitentwickelt. Ne? Was Demokratie heißt oder ob sie demokratisch sind, das gilt, also das ist was, was sich erst mit der Zeit entwickelt und was umgesetzt werden muss, und zwar durch praktische Arbeit. Man kann nicht darauf vertrauen, dass die Bibliothek einfach gut ist, einen Kern hat, demokratisch ist, wo man hingehen kann, sondern man muss es tatsächlich machen und umsetzen. Ne? Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht von Alain Berset. Seine letzte Rede in Lausanne am 1. August, das ist also seine letzte Rede als Bundesrat am 1. August, weil er geht ja jetzt in Rente dann. Und er hatte genau das Gleiche gesagt, was ich auch sagen möchte. Also für einmal stimme ich mit dem Staat überein. Und er hat darauf verwiesen, dass wir jetzt 175 Jahre Bundesverfassung haben hier in der Schweiz. Und dass die Bundesverfassung da, die vor 175 Jahren erlassen wurde, wenn wir uns die heute angucken, ganz schlimm ist. Also Ausschluss von Frauen, Ausschluss, also Pro-Potz-System und so weiter. Es ist tatsächlich nur ein Anfang der Demokratie. Die Schweiz musste die Demokratie in dieser Bundesverfassung immer wieder revisieren, weiterentwickeln. Und wir sind auch noch nicht ganz an einem Ende angelangt. An der gleichen Veranstaltung, die Dame, die Sie hier vorne sehen, glaube ich, es war Sie, vom Jugendparlament in Lausanne hat auch erstmal nochmal gesagt, wir sind gar nicht so demokratisch, wie wir denken, wer ist alles ausgeschlossen, ne? Personen ohne Schweizer Bürgerrecht und so weiter. Und das ist tatsächlich das, was wir auch in Bibliotheken in Bezug auf Demokratie haben. Wir haben keinen demokratischen Kern, aber wir haben eine Einrichtung, die tendenziell demokratisch wirken kann. Ne? Man kann sich nicht darauf vertrauen, dass sie weiter demokratisch wirken wird, sondern man muss es tatsächlich umsetzen. Das heißt, am Ende, und darauf möchte ich in dem Vortrag noch mal ganz am Ende kommen, am Ende heißt es tatsächlich Arbeit, die geleistet werden muss von dem Bibliothekswesen, Bibliothekarinnen. Ansonsten wird die Bibliothek sich einfach mit der Gesellschaft weiter mitentwickeln. Ne? Und wenn die Gesellschaft autoritärer wird, wird die Bibliothek auch wieder autoritärer werden. Die Bibliotheken im Nationalsozialismus, um noch jetzt mal diesen Schlag zu haben, waren ultramodern für ihre Zeit. Kann also nicht darauf vertrauen, dass die moderne Bibliothek immer eine demokratische sein wird.